Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Ja, wir blicken auf den diesjährigen Prix Goncourt, den bedeutendsten französischen Literaturpreis. Heute Mittag fällt die Entscheidung und wir schauen uns die vier Romane, die Autorinnen und Autoren an, die darum konkurrieren. Herzlich willkommen zur Lesart. Heute ist es wieder soweit. Frankreichs wichtigster Literaturpreis wird bekannt gegeben, der Prix Goncourt. Heute früh tagt die Jury zur finalen Entscheidung und um die Mittagszeit herum wird die Welt erfahren, wer den Preis in diesem Jahr bekommt. Wir verkürzen uns die Wartezeit jetzt mit den vier Romanen, die es bis in die Endauswahl geschafft haben. Und dazu ist Dirk Furich im Studio, unser Lesart-Kollege und Fachmonsieur für französische Literatur. Hallo Dirk.
Schönen guten Morgen.
Vier Romane, die um diesen, ja, hochbegehrten Titel konkurrieren. Sind die sehr verschieden oder gibt es eine inhaltliche Tendenz?
Also man kann eigentlich zwei Gruppen, zweimal zwei Romanthemen ausmachen. Es gibt zwei schwergewichtige historische Romane von Emmanuel Carrère und Laurent Mauvignier. Beide sind auch bei uns bekannt, vor allem Carrère. Yoga, das war ein Riesenbestseller vor kurzem. Er hat auch Gerichtsreportagen über den Prozess gegen die Attentäter auf Charlie Hebdo geschrieben. Also Mauvignier und Carrère, zwei weit ausgreifende Romane, Panoramen auf die Kriege und Geschichte des 20. Jahrhunderts verknüpft mit der Vergangenheit der eigenen Familie. Und dann zwei, ja, mehr oder weniger aus feministischer Sicht geschriebene, stark jedenfalls an der Gegenwart orientierte Romane. Der eine von Natascha Apanat über Femizide, häusliche Gewalt gegen Frauen, und das Buch einer in Belgien sehr prominenten Autorin, Caroline Lamarche, von der kennt man auf Deutsch noch nichts.
Femizide, das ist ein sehr aktuelles Thema, da wird gesellschaftlich immer debattiert. In vielen Ländern, worum geht es genau hier?
Natascha Apanat, die Autorin, stammt aus Mauritius, hat schon etliche Bücher geschrieben, sie ist Jahrgang 1973, lebt in Frankreich, schreibt auf Französisch. La Nuit au Coeur, Nacht im Herzen heißt das Buch, und da geht's um, ja, häusliche Gewalt, die die Autorin selbst erlebt hat, und zwar in der Beziehung als gerade 18-Jährige mit einem 30 Jahre älteren Mann. Hören wir mal ganz kurz, was sie dazu im französischen Radio gesagt hat.
La violence physique, la violence psychologique et lentement une violence sexuelle.
Also Natascha Apanat, sie schildert, wie sie sich zunächst intellektuell, psychisch, aber auch sexuell abhängig von diesem älteren Mann gemacht hat, der praktisch ihr ganzes Leben dominiert hat, sie auch davon abgehalten hat, zu schreiben, was sie schon sehr früh begonnen hat. Das ist eine sehr drastische, sehr persönliche Schilderung eines, ja, einer Hörigkeit gegenüber diesem älteren Mann. Und dazu hat sie zwei weitere Fälle recherchiert in Frankreich und auf Mauritius. Also Fälle, die sie in der Presse gelesen hat von anderen Frauen, die häusliche Gewalt erlebt haben. Also das Ganze ist eine autofiktionale Erzählung einerseits plus eine journalistische Recherche, vielleicht kein richtig großer Roman, sondern eher eine journalistische Studie, wenn auch ziemlich literarisch geschrieben. Gestern hat sie dafür übrigens den Prix Féminin bekommen. Das ist ein Preis, der von einer ausschließlich mit Frauen besetzten Jury vergeben wird. Wichtiger Preis, aber das könnte dazu führen, dass sie für den Goncourt heute jetzt nicht mehr in Frage kommt, weil zwei Preise, das wäre vielleicht...
Dieses autobiografische, autofiktionale, von dem du bei diesem Text erzählst, Dirk, gilt das auch für den zweiten feministischen Roman in
Anführungszeichen? Ja, der ist jetzt nicht, sagen wir mal, nicht im engeren Sinne so feministisch. Es geht eher um das Leben einer Frau, die plötzlich ihr Leben durcheinandergebracht sieht, weil ihr Mann sich als homosexuell outet, nachdem sie viele Jahre verheiratet waren und auch zwei Töchter haben, die schon erwachsen sind. Und das Interessante daran ist, die Ehe zerbricht nicht, sondern ja, die beiden leben als Freunde weiter zusammen im gemeinsamen Haus. Das scheint alles auch ganz gut zu funktionieren, bis der Mann dann einen jungen Liebhaber trifft, der mit ihm plötzlich eine ganz traute Zweierbeziehung haben will. Die ziehen aus, weil sie wollen also diese, ja, eigentlich fortschrittliche Dreierbeziehung, Polyamorie, wie man sagt, die wollen das nicht mehr. Und die Frau hätte das gar nicht so schlecht gefunden. Also das ist so eine eigentlich interessante Wendung. Dann gibt es in diesem Buch noch eine zweite Ebene, von der ich nicht so ganz weiß, wie die korrespondiert. Also die Autorin recherchiert in der Familiengeschichte ihre eigenen Familie und entdeckt, dass Mitte des 19. Jahrhunderts eine Figur homosexuell offenbar gewesen ist. Das wurde verschwiegen. Ein junger Mann, der in Freiberg in Sachsen studiert hatte, Bergbauingenieur. Und der wurde von der Familie verstoßen, enterbt. Und das bringt sie also beides irgendwie so in Kommunikation. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig gelungen ist. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, weil diese Konstellation Ehemann entdeckt spät Homosexualität und die Frau, wie geht sie damit um? Das ist in der Literatur zumindest jetzt noch nicht so häufig behandelt worden. Und der Roman ist auch sehr, sehr gut geschrieben, literarisch.
So, jetzt aber mal zu den Geschichtspanoramen. Ja. Da denkt man dicke Brocken. Ja. Wie viele Seiten haben die Bücher? Sind das so richtige Historienschinken?
Ja, das kann man schon sagen. Also Emmanuel Carrères Kolchose heißt der Roman, hat mehr als 550 Seiten. Und La Maison Vide, das leere Haus von Laurent Mauvignier, übertrifft den noch um 200 Seiten. Also das sind knapp 750. Viele Sätze, viele Wörter. Aber beide Romane lohnen sich, sind sehr gut lesbar, lesen sich auch ja, sogartig weg, das schon mal vorausgeschickt.
Dann nehmen wir uns doch gleich mal den üppigsten Kanten vor. Laurent Mauvignier, das leere Haus, was ist das für ein Haus?
Ja, ein altes Haus in der französischen Provinz, ein klassischer Topos in Frankreich, ererbter Besitz der Familie. Und der Ich-Erzähler stöbert in alten Möbeln, vor allem in einer alten Kommode, recherchiert die Geschichte seiner Vorfahren, seines Vaters, der sich das Leben genommen hat und geht aber zurück bis in den Ersten Weltkrieg. Kreuz der Ehrenlegion von dem Urgroßvater spielt eine Rolle, aber eigentlich stehen zwei Frauen im Mittelpunkt. Die eine ist die Urgroßmutter des Erzählers, Marie-Ernestine, die wollte Pianistin werden, hatte auch ein großes Talent, wurde aber aus Gründen der Konvention zur Ehe mit einem verhassten Jungen aus dem Dorf gezwungen. Und das Klavier, das rührt sie dann jahrelang gar nicht mehr an. Das steht so als Symbol für verpassten Aufbruch, für die Unterdrückung der Frau. Und deren Tochter, die Großmutter des Erzählers, Marguerite, die ist aber schon weitaus emanzipierter, selbstbewusster, sieht sich als Frau auch ganz anders in der Gesellschaft, scheitert aber daran. Sie lässt sich leider im Zweiten Weltkrieg mit einem deutschen Soldaten ein und wird dann nach der Befreiung 1945 als Kollaborateurin durch die Straßen getrieben in diesem kleinen Dorf. Horizontale Kollaboration nannte man das damals. Also das ist so eine tragische Episode, die in der Familie des Schriftstellers Laurent Mauvignier nur sehr sachte immer angeteased wurde. Also da wurde nicht viel drüber gesprochen. Aber für ihn hat dieses Episode mit der Großmutter eine große Bedeutung. Darüber hat er im französischen Fernsehen gesprochen.
Sur ma grand-mère, par exemple, c'était des... Oh, ta grand-mère, elle est morte d'alcoolisme. Et en même temps, elle me racontait, ouais, bon, elle a été tondue à la libération.
Also, es wurde in der Familie immer gesagt, ja, die hatte ein Alkoholproblem, ist daran gestorben. Aber, ja, er hat dann gemerkt, dass vor allem dieses Bild der kahlgeschorenen Großmutter, wie die Frauen damals, diese Kollaboratorinnen, gezeichnet wurden, wirklich diskriminiert wurden, das hat ihn so geprägt, den Laurent Mauvignier, der heute 58 Jahre alt ist, dass er das im Rückblick als Initialzündung dafür sieht, dass er Schriftsteller selbst geworden ist. Und deswegen ist dieser Roman jetzt also auch so eine Art Lebenswerk, das ein ganzes 20. Jahrhundert überblickt. Es geht um gesellschaftlichen Normen, um Zwänge, Konventionen, Religion, Unterdrückung der Frauen. In Frankreich wird dieser Roman sehr, sehr hoch gelobt von vielen Kritikern, gilt als monumental der Roman des 21. Jahrhunderts.
Ist es denn auch dein Favorit?
Ja, es ist ein sehr, sehr guter Roman, hochliterarisch. Ich würde aber jetzt den Roman von Emmanuel Carrère ins Spiel bringen wollen, denn ich finde der hat ein bisschen mehr politischen Gehalt, historischen Gehalt, also Kolchose heißt das Werk. Da geht es einerseits um Russland seit der Oktoberrevolution über Stalin, Putin bis hin zum Ukraine-Krieg, aber es geht vor allem um die Mutter von Emmanuel Carrère, Hélène Carrère-Dancausse, das war eine Promi in Frankreich, Mitglied der Académie Française und als erste Frau ständige Sekretärin dieses Gremiums, Russland-Spezialistin, weil sie russische Vorfahren hatte. Und er macht jetzt hier die Mischung aus autobiografischem Familienroman und großer Weltgeschichte, eben ganzes 20. Jahrhundert auch durch, bis in die Gegenwart zum Überfall auf die Ukraine. Also da steckt sehr, sehr viel drin. Das ist sehr packend geschrieben, sehr dicht. Und ich würde eigentlich denken und ihm auch wünschen, dass Emmanuel Carrère bei diesem, ich glaube, 18. Roman jetzt endlich mal diesen Prix Goncourt, den er immer verpasst hat, auch wegen Intrigen im Literaturbetrieb, jetzt vielleicht einmal bekommen könnte. Aber Laurent Mauvignier, das ist wirklich ein sehr, sehr starker Konkurrent.
Schauen wir doch noch kurz auf den Preis an sich. Ist ja wirklich die Sensation in Frankreich nach wie vor. Woraus speist sich eigentlich dieses Renommee? Er ist ja nicht mal dotiert, ne?
Nee, 10 Euro nur. Aber die Auflage schießt in die Höhe. Das kann man jedes Mal nach der Preisverkündung merken. Also dass die vervielfachen sich die Auflagen. Zum Beispiel im letzten war ja von Kamel Daoud der Roman Huris gekrönt worden. Da hat sich die Auflage, ich glaube, von 70.000 auf knapp 400.000 erhöht. Und die Anomalie von Hervé Le Tellier, auch bei uns erfolgreich vor einigen Jahren, das ist über 1 Million gewesen in der Hardcover-Ausgabe, mal gar nicht von Taschenbuchlizenzen und so sprechen. Also das hat eine extreme Ausstrahlung, auch international, liegt natürlich daran, dass diese Jury mit den 10 Menschen, die da beim Mittagessen sitzen, und die auch immer selbst die gleichen sind, also das gibt immer nur wenige neue Mitglieder, die hat eine wirklich sehr, sehr starke Autorität. Und bei unseren deutschen Literaturpreisen ist da viel weniger, auch Wind wird da drum gemacht. Also Frankreich, die mediale Aufmerksamkeit, die Artikel, die erscheinen, das ist ja enorm. Und deswegen ist diese Aufmerksamkeit auch so groß und die Wirkung so groß und für die Literatur, zumindest für die ausgezeichneten Werke, so enorm.
Bis hin zum Menü, das dann auch immer veröffentlicht wird, was die Juroren und Juroren essen. Also in gut 2 Stunden wissen wir es, dann wird der Gewinner oder die Gewinnerin des Prix Goncourt 2025 verkündet. Die Romane, die im Rennen sind, hat uns Dirk Furich vorgestellt. Danke dir.
Sehr gerne.
Straßenkritik.
Mein Name ist Sandro Schott, ich komme aus Berlin und bin heute hier zu Gast in Eichstätt, weil meine Freundin hier studiert hat und sie mir das mal zeigen wollte. Und ich wollte hier mal kurz vorstellen, was für ein Buch ich gerade lese. Das ist ein Buch von 1937 und das heißt, wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie. Es geht um Wertschätzung. Und zwar war das ein Unternehmer, der das geschrieben hat und hat festgestellt, erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen sind die, die ihre MitarbeiterInnen schätzen. Also Respekt vor den anderen, jemanden Komplimente machen, egal ob es eine wichtige Person ist im Leben oder ob es vielleicht der Putzmann und die Putzfrau ist. Wie viele amerikanischen Bücher, wenn man den ersten Kapitel gelesen hat, ist man eigentlich durch. Und danach wird es immer wieder vertieft und erweitert, aber kann ich empfehlen. Also ist nochmal schön, sich das bewusst zu machen.
Aus Eichstätt kommen diese Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Auch Sandro Schott war dabei zu Besuch aus Berlin und dieses Buch hat er gern gelesen oder entdeckt. Wie man Freunde gewinnt, das einzige Buch, das du brauchst, um beliebt und einflussreich zu sein. Den Klassikerband, muss man schon sagen, von Ratgeber Altgrande Dale Carnegie. Auf Deutsch gibt's das Taschenbuch im S. Fischer Verlag, übersetzt von Friederike Moldenhauer. 320 Seiten, der Umfang 15 Euro der Preis. Und jetzt wieder zu einem dieser schönen Literaturerfolgsmärchen, wie sie immer wieder vorkommen. Neulich hatten wir es hier in der Lesart von Fanfiction. Vielleicht erinnern sich einige dran. Das ist der Trend, populäre Romane und Stoffe im Netz weiterzuschreiben. Es ist auf Social Media ein Riesending geworden mit Millionen von Followern. Ja, und die bislang erfolgreichste Fanfiction aller Zeiten, die hat die US-Amerikanerin Zhen Lin Yu verfasst. Mit einer düsteren Fortschreibung des Harry Potter-Universums. 16 Millionen Mal wurden ihre Texte heruntergeladen. Ja, und dieser Wahnsinnserfolg hat jetzt Zhen Lin Yu in die reale analoge Buchwelt geschleudert mit ihrem ersten, mit übergleich 1200 Seiten echt machtvollen Roman. Alchemist heißt er, in 23 Sprachen gleich übersetzt, auch auf Deutsch ist er erschienen, Startauflage 200.000 Exemplare, fast alle sind schon weg. Ja, und damit war Zhen Lin Yu zu Besuch kürzlich in Berlin und was da los war, erzählt uns jetzt Lynn Ruschka.
Der große Saal des Berliner Kinos Kolosseum ist bis auf den letzten Platz besetzt. Schon seit Wochen ist die Lesung von Zhen Lin Yu ausverkauft. Die meisten Anwesenden haben Zhen Lin Yus Zeilen schon zweimal gelesen. Einmal als Fanfiction, jetzt als Roman. Manche tragen Motive der Autorin bereits auf dem Körper.
Ja, mehrfach gelesen. Ich habe eine Tätowierung. Ich habe den Papierkranich mit den Runen drumherum auf der Schulter. Während Corona bin ich mit meiner besten Freundin ins Fanfiction-Loch ein bisschen gerutscht und dann sind wir sofort auf die guten Sachen gekommen und da war halt Mannequin mit darunter.
Adrett gekleidet im schwarzen Gothic-Kleid, wirkt die US-Amerikanerin vor der Lesung aufgeregt und gleichzeitig gut vorbereitet. Mitgebracht hat die Mitte-30-Jährige den Wunsch, dass ihr Schreiben ernst genommen wird. Man nimmt ihr die Leidenschaft für die Kunst ab.
Ich nenne mich selbst Method Writer sowie Method Actor. Ich tauche extrem in meine Figuren ein, spüre alles mit. Deshalb muss ich allein in meinem Zimmer schreiben, weil ich weine, die Sätze mitspreche und am Ende völlig dehydriert bin.
Ausgehend vom Harry Potter-Universum stellt San Lin Yu den wichtigsten weiblichen Charakter, Hermine Granger, in den Mittelpunkt ihrer Geschichte. In Alchemist heißt Hermine jetzt Helena. Zauberer sind hier Alchemisten und, anders als in Harry Potter, hat die böse Seite gesiegt. Helena wird von dem grausamen Mörder Cain Farren gefangen gehalten. Er vergewaltigt sie physisch und psychisch. Mit J.K. Rowlings Hogwarts hat das nichts mehr zu tun.
Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie glücklich es mich macht, endlich ein Buch so berühmt zu sehen, was halt ohne kapitalistischen Gedanken so überhaupt inhärent erstmal geschrieben wurde. Ich finde es schön, dass J.K. Rowling kein Geld damit verdient. Also ich finde es schön, auf den Rücken von einer transphoben Person Geld zu verdienen. Ich finde, niemand sollte sagen, dass sie nicht selber geschrieben hat, weil das ist was komplett Eigenständiges.
Ist das jetzt also bahnbrechende Literatur oder doch nur abgekupfert? Je erfolgreicher und je wichtiger für den Buchmarkt wird, was junge Frauen lesen und kaufen, desto lauter wird die Kritik. Die junge Generation lese nur Klischees nach immer gleichem Muster. Alchemist aber passt nicht in diese Vorurteile. Der Roman ist zu unkonventionell aufgebaut, zu dunkel und ambivalent sind die Themen. San Lin Yu legt Wert auf ihren literarischen Anspruch.
Fanfiction zu schreiben ist für mich eine Form literarischer Kritik, nur eben im selben Medium statt als Essay. Künstler sollen immer nur aus reiner Leidenschaft arbeiten und nicht für Geld. Aber bei Fanfiction heißt es dann plötzlich, das sei keine echte Literatur oder echte Kunst.
Dazu passt, dass San Lin Yus Ehepartner erst 3 Jahre, nachdem bereits Millionen Menschen ihre Fanfiction gelesen hatten, von ihrem Schaffen erfahren hat. Die sympathische Autorin mit den schwarzen, schulterlangen Haaren, den blitzenden Augen und dem breiten Lächeln entstammt einer christlich-amerikanischen Familie mit japanischen Wurzeln. Sie hat 6 Brüder. Ihr Vater ist Pastor, ihre Mutter war Ballerina und wollte partout nicht, dass ihre einzige Tochter zum Studium auszog. Schulunterricht fand zu Hause statt. Ein Rückzug? Oder auch geprägt von der Vergangenheit. San Lin Yus Großeltern wurden wegen ihrer japanischen Herkunft während des Zweiten Weltkrieges in amerikanischen Konzentrationslagern interniert. Auch in Alchemist geht es um Krieg und seine Folgen. Inspiriert wurde die Autorin auch von der Million sowjetischer Frauen, die im Zweiten Weltkrieg an der Front kämpften, den sogenannten Nachthexen, die in der Geschichtsschreibung kaum sichtbar seien. Letztlich fragt San Lin Yus nach dem Umgang mit dem Unmöglichen. Was treibt Menschen dazu, das Unsagbare zu tun? Kann man seinem Vergewaltiger verzeihen und das gemeinsame Kind austragen?
Helena war wertloses Beiwerk. Er war derjenige, der sie zur Hure gemacht hatte. Für alle, die je von ihr erfahren würden, wäre sie nur noch das eine. Frauen wurden grundsätzlich durch das geringschätzigste Wort definiert, das sich für sie finden ließ.
Ist das also feministische Literatur? San Lin Yu definiert sich als non-binär. Stört sich zwar nicht am Pronomen sie, aber will mit ihren Charakteren überholte Erzählungen zu den Geschlechtern aufbrechen.
I knew that one of the major themes of Alchemist was going to be about how women's labor is erased.
Ich wusste früh, dass Alchemist davon handeln soll, wie der Einfluss von Frauen ausgelöscht und entwertet wird. Bei der Recherche zur Alchemie stellte ich fest, dass viele ihrer Konzepte aus der griechischen Philosophie stammen und dass die Grundmuster des westlichen Sexismus letztlich auf Aristoteles und Platon zurückgehen.
Sexism in Western culture actually sources from those Greek philosophies.
Damit trifft San Lin Yu einen Nerv, vor allem bei jungen Frauen, die noch 3 Stunden nach der Lesung Schlange stehen, um sich San Lin Yus Buch signieren zu lassen.
Wirklich, ich lese das und ich denke mir so, wow, sie ist so schlau. Ich könnte niemals so auf diesen Gedanken überhaupt kommen. Also ich war wirklich 3 Tage lang nur an diesem Buch. Ich konnte gar nichts anderes machen. Es ist halt einfach so, das packt einen so extrem und ich finde, sie hat eine sehr krasse Gabe, was das Schreiben angeht.
San Lin Yu muss sich nach diesem ersten Monat als Erfolgsautorin in einer neuen Doppelrolle zurechtfinden. Einerseits recherchiert sie bereits für ihren zweiten Roman und andererseits plant sie, weiter frei verfügbar Fanfiction-Texte im Internet zu veröffentlichen. Ab jetzt aber unter einem neuen, geheimen Pseudonym.
I'm sorry. You can try to find me.
Man könnte ja versuchen, sie zu finden.
The hunt is on.
San Lin Yu, die US-Amerikanerin in Berlin, mit ihrem ersten analogen Roman Alchemist. Das Buch ist im Forever Verlag erschienen mit 1232 Seiten für 35 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Ich weiß nicht, ob Sie sich groß für Fische interessieren. Ich jedenfalls nicht so. Aber nun gibt es ein neues Kinderbuch zu dieser Fauna, das anscheinend so interessant, spannend, lehrreich, witzig und so schön noch dazu ist, dass mir jetzt eine geradezu strahlende Kim Kindermann aus unserer Redaktion gegenüber sitzt. Und das Adjektiv muss man sich jetzt mal mit 2a und ohne H vorstellen. Da sind wir nämlich bei der konkreten Fischfamilie, den Aalen. Ja, und bei der Hauptfigur dieses Buches von Finn Ole Heinrich und Dieter Zipfel, Ali muss los. Hallo Kim.
Hallo Morgen.
Ich habe vorweg deinen Text gelesen, Kim, den wir immer online zu unseren Besprechungen veröffentlichen. Und der hat mir schon so eine Lust auf dieses Buch gemacht, ohne dass ich es gesehen hätte. Das hat dich anscheinend auch richtig geflasht.
Das freut mich, ja. Ich liebe dieses Buch. Ich kann es gar nicht anders sagen. Weil wie diese beiden Autoren hier diese Geschichte erzählen über die Verwandlung und die Wanderung dieses Tieres, des Aals, die ja über Millionen Jahre alt ist, das ist nicht nur poetisch schön, es ist wirklich auch extrem lustig. Und denn der Aal, das lernt man hier, der Aal, Aal sein heißt vier verschiedene Aale sein. Und jetzt durchleuchtet man eben, was heißt denn das genau, was bedeutet das? Und für Ali, für den Hauptdarsteller, wenn man so will, in diesem Buch, ist das eine aufregende Reise ins Unbekannte und für uns Lesende ein großes, magisches Leseabenteuer. Wirklich ein fantastischer Blick in die Wunderkammer des Lebens.
Also Ali heißt der Held, logisch. Was erleben, was erfahren wir mit ihm?
Also ich finde, ich muss leider wirklich den Anfang schon erzählen. Es startet mit so einer Frage, wo Alis bester Freund fragt, das ist Frank, eine Brasse, der fragt, sag mal Ali, was ist denn mit deinem Augen, die sehen ja irgendwie komisch aus. Und am liebsten, so heißt es dann im Buch, würde er jetzt eine Lupe rausholen, um das zu überprüfen. Braucht er aber nicht, denn Alis Augen sind tatsächlich größer als sonst. Viel, viel größer und anders. Denn Ali fühlt sich auch anders. Es kribbelt ihn, nichts ist mehr, wie es ist. Ali hat keinen Hunger mehr. Und ab diesem Tag, wo seine Augen eben anders aussehen, wird er auch nie mehr fressen. Er kann auch plötzlich blitzschnell schwimmen, schießt davon, zack, heißt es im Buch. Und das sind so schöne Begriffe. Und jetzt fragt sich nicht nur Frank die Brasse, was passiert hier? Ist das eine zombieartige Verwandlung?
So zombie-mäßig? Oh Gott.
Ja, weil Ali steckt jetzt mitten in der Verwandlung vom Gelbaal in den Blankaal. Und das ist die letzte von insgesamt vier Phasen. Ich habe es gesagt vorhin, Aal sein heißt vier verschiedene Aale sein. Und er ist jetzt in dieser letzten Phase und die beginnt sozusagen eigentlich die Phase jetzt mit 30 Jahren, da ist er ungefähr einen Meter lang und das ist jetzt seine letzte Lebensphase. Und da sind sie magierartige Überlebenskünstler. Sie durchwandern jetzt verschiedene Gewässer, sie können über Land schlängeln, ihre Haut kann Sauerstoff mit Luft, also kann die Haut kann Sauerstoff über Luft aufnehmen und sie verändern sich auch ganz im Körper. Alles wird kleiner, alles reduziert sich. Ihre Geschlechtlichkeit entwickelt sich jetzt in dieser Phase, in der sich Ali beginnt. Und das ist, wie es heißt, der extremste Umbau des eigenen Körpers, die radikalste Form in der Tierwelt. Und wie die beiden das beschreiben, das ist ja einfach schlicht der Hammer. Super Sprachbilder, ganz überwältigend.
Machen Sie das denn auch mit einer Geschichte so mit Ali und Frank?
Ja, genau. Also es geht eben sozusagen los. Ali und Frank sind jetzt zusammen. Frank beobachtet die Verwandlung seines Freundes, mit dem er 30 Jahre zusammen war, dem er das Leben gerettet hat in einer Zeit, als Ali darauf programmiert war, sich Fett zu fressen, als er sozusagen fast an der Angel geendet wäre. Und das verbinden die jetzt. Also Abschied beginnt und mit dem Abschied beginnt jetzt Alis Reise zurück zu seinem Ursprung, zurück in den Atlantik.
Mir klingeln jetzt schon die Ohren nach so diesen vielen Fakten und Stadien und Verwandlungen, Herr Kim. Ich meine, das hört sich nach einem extrem faktenreichen Buch an. Ist es nicht ein bisschen viel für Kinder?
Nein, überhaupt nicht, weil das, was Ali jetzt erlebt, also er trennt sich von dem Freund und jetzt durchschwimmt er Schleusen, Wehre. Er kommt in einem Hafen an, wo das Wasser nach Öl und Salz schmeckt. Da begegnet er dann einem gefährlichen Wels, der ihn fressen will, ein Schwan. Er trifft auf eine lustige Krabbe, die alle Dicker nennt und der hier der Oberchef fürs auf die Kacke hauen ist. Und das ist so, diese Geschichte um die Verwandlung, um diese Reise des Aals wird hier in ein was Lustiges zusammengebaut. Und das funktioniert wirklich, weil die Autoren es schaffen, nicht nur so eine rasante, lustige Geschichte zu erzählen, also was Ali alles erlebt, sondern sie bauen dann immer auch so kurze Wissensblöcke ein, in der dann wirklich die Fakten des Aallebens erklärt werden. Dazu gibt es dann auch so Überlegungen, sag mal Leute, wäre das nicht cool, wir Menschen könnten das auch, wir haben ein Hobby und dann verändert sich unser Körper entsprechend. Und was ich auch nett finde, die Erzählerin tritt plötzlich in ihrer Rolle auf und sagt dann einfach so, weil ich das kann, weil ich die Geschichten erzähle. Erzählerin bin, weil ich entscheide, was jetzt hier passiert. Und das alles stört den Erzählfluss überhaupt nicht, sondern das macht dieses ungewöhnliche Kinderbuch besser, runder, lebenswerter.
Fidole Heinrich und Dieter Ziffel nennen wir nochmal die beiden Autoren. Beide preisgekrönt, prominentes Autorenduo. Es gibt aber auch ebenfalls vielfach ausgezeichnete Illustratorin. Nele Brönner heißt die. Wie hat sie das Ganze ins Bild gesetzt?
Perfekt. Also Bilder, Layout, das ist alles super stimmig. Das ist streng in grün, türkis, gelb, schwarz gehalten. Also hier gibt es keine einzige weiße Seite. Wir sind mit bei Ali. Wir sind immer da, wo er auch ist. Wir schwimmen etwa durch das Hafenbecken. Das ist dann so eine Doppelseite. Da tummeln sich große und kleine Wasserwesen um so eine Ankerkette rum. Konservendosen fummeln, gammeln da vor sich hin. Radreifen, eine olle Zahnbürste. Und zwischendrin eben immer der Ali mit seinem großen, langen, grün-schwarzen Körper mitsamt Kulleraugen. Das ist ein echtes Fest. Also ich finde, das ist ein beeindruckendes Kinderbuch, das feiert einerseits eben diesen magischen Kreislauf eines Aallebens auf einzigartige Weise und es lässt einen wirklich gerührt und sprachlos ob der Wunder der Natur zurück.
Ali muss los. Das Kinderbuch von Finn-Ole Heinrich und Dieter Zipfel mit Illustration von Nele Brönner erschienen bei Huckepack im Mayrisch Verlag. 64 Seiten kosten 20 Euro. Kim Kindermann hat uns den Band vorgestellt. Danke dir, Kim. Deine Besprechung nebst allen gesagten Informationen natürlich auch online.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart.
Und jetzt zu einem Thema hier in der Lesart, das wir leider schon öfter beleuchtet haben in den vergangenen Jahren. Das Verbieten, Verbannen von Büchern in den USA. Das gibt's schon länger, aber nun hat es auf eine Weise zugenommen, dass der Pen America jüngst Alarm geschlagen hat. Über 6.800 Bücher stehen mittlerweile auf Verbannungslisten, darunter alte und neue Klassikerromane von George Orwell, Toni Morrison und Margaret Atwood. Alles, was mit Rassismus, Diskriminierung, Diversität zu tun hat. Und wir wollen auf diese Entwicklung mit Annika Brockschmidt blicken. Die Historikerin, Autorin, Podcasterin beschäftigt sich seit Jahren mit den gesellschafts- und kulturpolitischen Konflikten in den USA. Sie ist jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Brockschmidt.
Guten Tag.
Wer genau verbietet Bücher in den USA, Frau Brockschmidt?
Es ist tatsächlich so, dass die Anzahl von Versuchen, Bücher zu verbieten, massiv angestiegen ist. Vielleicht nur ganz kurz einordnen zum Vergleich. Zwischen 2001 und 2020 waren es im Durchschnitt 46 Buchtitel pro Jahr, die beanstandet wurden. Wir haben gerade gehört, jetzt sind es 6.800 allein im letzten Schuljahr in 23 Bundesstaaten gewesen. Und das Interessante ist eben, dass die Mehrheit dieser Beschwerden oder der Versuche, Bücher aus Schulbibliotheken vor allem zu entfernen, dass die eben nicht von einzelnen Besorgten Eltern kommt, sondern von Interessengruppen, also von Gruppen, die eine feste politische Agenda verfolgen, die gut organisiert und finanziert sind. Also das ist jetzt keine Graswurzelbewegung, das ist kein wirklich organisch gewachsener Protest, der hier für diesen rapiden Anstieg sorgt, sondern das sind fest organisierte Gruppen und besonders prominent ist dabei in den letzten Jahren eine Gruppe gewesen, die sich Moms for Liberty nennt, die während der Pandemie gegründet wurde.
Wie Sie uns schon erzählt haben, Frau Brockschmidt, waren Sie vor 2 Jahren auf der Jahrestagung dieser Moms for Liberty, wie war das?
Moms for Liberty, genau.
Und wie war das auf dieser Tagung?
Ja, also genau auf diesem Jahrestreffen, da gab es Kurse, die man als Teilnehmerin besuchen konnte, wo man quasi gecoacht wurde, wo man beigebracht bekam, wie man letztlich eine besonders effektive rechte Aktivistin wird, wie man vermeintlich schädliche Inhalte, also alles, was irgendwie mit LGBTQ-Themen, mit Diversität, mit Antirassismus zu tun hat, im Schulcurriculum oder auf Leselisten erkennt und wie man dann auch beispielsweise juristisch gegen den Schulbezirk, gegen die Schule, gegen Bibliothekare vorgehen kann, wie man Schoolboard Wahlkämpfe gewinnt und so weiter. Und vor allem, das fand ich ganz spannend, wurde den Teilnehmerinnen da eingeschärft in einer dieser Coaching-Sessions, dass man sich gegenüber der Presse nicht als Aktivistin oder so bezeichnen sollte, sondern als besorgte Mutter. Das wirke nämlich politisch neutral und vertrauenerweckend. Also das Moms bei den Moms for Liberty ist ganz klar Teil der Marketingstrategie. Und es geht Gruppen wie Moms for Liberty halt nicht, wie sie ja selber behaupten, um Kinderschutz, sondern letzten Endes um die Durchsetzung Umsetzung, ja, eines erzreaktionären politischen Projekts und eben auch darum, den öffentlichen Bildungssektor unter ihre politische Kontrolle zu bringen.
Nehmen wir mal ein prominentes literarisches Beispiel. Der Report der Markt von Margaret Atwood ist so eins dieser indizierten Bücher. Der Roman war ein Welterfolg, es gab eine TV-Serie. Was ist da hier so anscheinend so bekämpfenswert, so gefährlich an diesem Buch?
Ja, also das Buch gehört tatsächlich zu denen, die am häufigsten verboten werden. Und als Gründe werden jetzt speziell von den Moms for Liberty, von den Ortsvereinen unter anderem genannt, also Obszönität, Gewalt und sexuelle Handlung. Bei anderen Versuchen in der Vergangenheit, das Buch zu verbieten durch rechte Elterngruppen, wurde es unter anderem auch als anstößig für Christen bezeichnet. Und der Vorwurf, dass Bücher obszön oder gar pornografisch seien, der kommt im Kontext dieser Organisationen wie Moms for Liberty eben häufig vor. Das sehen wir vor allem tatsächlich im Zusammenhang mit LGBTQ-Themen, dass also Versuche, diese zu verbieten, so dargestellt werden. Da heißt es dann zum Beispiel, man wolle nichts Pornografisches in Schulbibliotheken stehen haben, wogegen ja an sich niemand was einwenden kann. Aber dann wird eben die bloße Existenz von LGBTQ-Themen und Menschen bereits als pornografisch und als irgendwie obszön dargestellt. Und insgesamt werden also vor allem Bücher verboten, und da ist eben der Report der Markt einer davon, die gegen rechte Sensibilitäten verstoßen, die Geschichten erzählen, die Identitäten und Erlebnisse jenseits einer irgendwie heilen, weißen, christlichen, heterosexuellen Kernfamilie abbilden, die dazu anregen, auch Autorität in Frage zu stellen, Rassismus zu hinterfragen, Unterdrückung darstellen und die sexualisierte Gewalt und auch Sexualität insgesamt thematisieren.
Inwieweit spielen diese Bestrebungen eigentlich eine Rolle auch in der öffentlichen politischen Diskussion, etwa bei Wahlen? Heute wird in New York neuer Bürgermeister gewählt, da vermutlich nicht so Liberal State Ostküste, aber es sind auch Gouverneurswahlen in Virginia. Finden dort auch diese Kulturkämpfe statt?
Also ich glaube, wir sehen, wenn wir uns einfach die Entwicklung der letzten Jahre anschauen, schon, wie solche Erzählungen rund um die vermeintliche Indoktrination von Kindern in öffentlichen Bildungseinrichtungen eben nicht nur Teil der öffentlichen Debatte sind, sondern auch tatsächlich ihren Weg gefunden haben in Gesetzgebung. Also wir haben schon vor Trumps erneutem Amtsantritt ja verstärkt beobachten können, dass in republikanisch regierten Bundesstaaten Gesetze verabschiedet werden, die Bücher mit diesen eben erwähnten vermeintlich pornografischen Inhalten an Schulen verbieten. In Utah ist es zum Beispiel so, dass wenn mindestens 3 Schulbezirke Bücher von ihren Regalen entfernen, dass sie dann im ganzen Bundesstaat entfernt werden müssen. Und da laufen jetzt Gerichtsverfahren gegen diese und ähnliche Gesetze. Aber das zeigt eben, dass diese Diskussionen sehr reale Konsequenzen haben. Und der Bericht von PEN America, den Sie auch eben erwähnt haben, der zeigt tatsächlich auch, das fand ich auch ganz spannend, dass die meisten entfernten Bücher jedoch in so einer Art fast vorauseilendem Gehorsam entfernt werden, also aus Angst vor staatlicher Anordnung. Und tatsächlich haben wir auch gesehen, dass in der ersten Hälfte des Jahres das Verteidigungsministerium fast 600 Bücher aus Schulen an Militärstützpunkten entfernt hat und dabei ganz ähnliche Argumente verwendet hat wie diese rechten Gruppierung, über die wir jetzt gesprochen haben. Und wir sehen außerdem eine breite Einschüchterungskampagne vor allem gegen Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
Man wartet auch irgendwie förmlich darauf, dass Mr. Trump selber mal im Oval Office ein Buch hochhält, das er schrecklich findet.
Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit.
Bücher verbieten, die Bookbans in den USA. Wir haben Annika Brockschmidt gehört. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur, Frau Brockschmidt. Alles Gute.
Sehr gerne, danke.